62. Da steht: Es begab sich aber, als die Zeit erfüllt war, dass er hinweggenommen werden sollte, da wandte er sein Angesicht stracks nach Jerusalem zu wandern. Und er sandte Boten vor sich her, die gingen hin und kamen in ein Dorf der Samariter, ihm Herberge zu bereiten. Und sie, die Samariter, nahmen ihn nicht auf, weil er sein Angesicht gewandt hatte, nach Jerusalem zu wandern. Als aber das seine Jünger Jakobus und Johannes sahen, sprachen sie: Herr, willst du, so wollen wir sagen, dass Feuer vom Himmel falle und sie verzehre. Jesus aber wandte sich um und wies sie zurecht, und sie gingen in ein anderes Dorf. Und als sie auf dem Wege waren, sprach einer zu ihm: Ich will dir folgen, wohin du gehst. Und Jesus sprach zu ihm: Die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester, aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Und er sprach zu einem anderen: Folge du mir nach. Er aber sprach: Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Aber Jesus sprach zu ihm: Lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Und ein anderer sprach: Herr, ich will dir nachfolgen, aber erlaube mir zuvor, dass ich Abschied nehme von denen, die in meinem Hause sind. Jesus aber sprach zu ihm: Wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Bis hierher. Ich möchte noch kurz beten. Jesus, ich danke dir einfach für dein Wort. Ich möchte dich jetzt bitten, dass du das uns heute Abend aufschließt, dass du auch zu uns redest, dass du uns konfrontierst auch. Und du weißt, dass wir dir nicht viel zu bringen haben, sondern wir stehen heute hier vor dir. Wir sitzen vor dir mit leeren Händen und möchten dich bitten, dass du uns füllst jetzt für die neue Woche. Amen. Im Juli 2008 brachen Simon Kehrer und Walter Nones und Karl Unterkircher auf zur Besteigung des Nanga Parbat auf einer bisher nicht begangenen neuen Route über die Rakyot-Wand. Der Nanga Parbat, der wird auch als Killer Mountain bezeichnet und gilt unter den Alpinisten, unter den Bergsteigern, unter den Extrembergsteigern als einer der anspruchsvollsten 8000er und mithin als einer der schwierigsten zu besteigenden Berge der Erde. Im Gegensatz zu Mount Everest sind selbst auf der konventionellen, einfachen Normalroute extrem Lawinen- und steinschlaggefährdete Steilhänge zu durchqueren. Bis Ende 2009 gab es 326 erfolgreiche Besteigungen, darunter 22 Frauen und 4 Bergsteiger, die zum zweiten Mal auf dem Gipfel standen. Dem stehen aber ca. 68 Todesfälle gegenüber. Die Wahrscheinlichkeit, am Nanga Parbat ums Leben zu kommen, ist rein statistisch somit höher als am Mount Everest. Knapp jeder Fünfte kommt bei der Besteigung ums Leben. Wer diesen Berg besteigen will, der muss mit dieser statistischen Wahrheit rechnen. Und der Karl Unterkirchner, der also einer von diesen Teilnehmern war, bei der Expedition, der schreibt am 28. Juni in sein Tagebuch, das war so ein Internet-Tagebuch, da konnte es dann die ganze Welt auch lesen, er schreibt: Wir sind geboren um eines Tages und eines Tages werden wir sterben. Dazwischen liegt unser Leben. Ich nenne es das Geheimnis. Niemand von uns besitzt den Schlüssel dafür. Das Leben liegt in Gottes Hand und wenn er uns ruft, dann müssen wir gehen. Ich bin mir bewusst, dass die breite Öffentlichkeit nicht meine Meinung teilt, denn sollten wir wirklich nicht mehr zurückkehren, würden viele sagen: Was haben Sie denn dort nur gesucht? Was hat Sie dorthin getrieben? Aber eine Sache steht fest: Wer keinen Kontakt mit dem Berg hat, wird es auch nie erfahren. Der Berg ruft. Und ein paar Tage später, dann waren sie schon praktisch beim Basislager angekommen, notiert er weiter in sein Internet-Tagebuch: Angst und Kopfzerbrechen bereiten mir aber die Eisklumpen, die sich ständig von der zerklüfteten Eiswand lösen. Sicher verursacht diese Wand schon seit Jahrzehnten Angst und Zittern im ganzen Tal und fordert die Einheimischen zu Respekt und Heiligkeit auf. Diese trotzige Teufelswand ließ mich schon am ersten Tag unserer Ankunft nicht in Ruhe. Sie macht mich unschlüssig und skeptisch. Es ist eine wahrhaft gefährliche Mission. Und es kommt dann am 17. Juli 2008, also es ist noch gar nicht so lang her, kommt es tatsächlich dann zum tragischen Unglück. In etwa 6400 Meter Höhe stürzt Karl Unterkirchner. Er fällt in eine Gletscherspalte tief in den Berg, ca. 15 Meter tief. Seine Bergkameraden, der Simon Kehrer und der Walter Nones, die versuchen verzweifelt, ihn zu retten und irgendwie in die Spalte sich abzuseilen, runterzukommen. aber ihnen wird bald klar, dass der Karl Unterkircher da unten verloren ist. Unerreichbar, sie kommen nicht dran und vielleicht auch schon längst tot. Der Berg also, der diesen 37-Jährigen so sehr fasziniert hat, dass er offenbar sogar das in Kauf nahm bei der Besteigung, dass sein Leben dabei drauf geht, hat ihm tatsächlich jetzt das Leben geraubt. Der Karl Unterkirchner hat eine Frau hinterlassen und drei Kinder und dann die zwei Bergkameraden, also der Simon und der Walter, die konnten dann schließlich nach einer tagelangen Suchaktion den italienischen Bergrettungsmannschaften dann und auch mit Soldaten dann geborgen werden. Man musste aber tagelang nach denen suchen, weil das Wetter auch sehr ungünstig war. Und was mich an dieser Geschichte so fasziniert, also das ist übrigens ein Bild von diesem Film, Nanga Parbat hat jetzt damit nicht so viel zu tun mit dieser Mission, das war zu den Zeiten, als Messner und sein Bruder da auf die Überschreitung auf den Nanga Parbat gewagt haben, wo ja auch einer von beiden übrigens umgekommen ist. Was mich so fasziniert hat an diesem Karl Unterkirchner, ist, dass der so fixiert war auf dieses Ziel, auf diesen Berg, den zu besteigen, dass er das in Kauf nahm, billigend in Kauf nahm, dass er möglicherweise nicht lebend zurückkommt. Und dann darf man sich nichts vormachen. Jeder Extrembergsteiger, der so einen Berg besteigt, egal ob es der Mount Everest ist oder der K2 oder der Nanga Parbat, die gucken sich vorher natürlich die Statistiken an, die rechnen damit, die wissen schon, wer da ums Leben kommt. Und hier war es eben jeder Fünfte und ihn hat es getroffen. Und was den normalen Bergsteiger, vielleicht auch den normalen Extrembergsteiger vom erfolgreichen Extrembergsteiger unterscheidet, ist dieser absolute Wille, den Gipfel zu erreichen und nicht locker zu lassen, den Weg bis zum Ende zu gehen, so fixiert zu sein aufs Ziel, dass alles andere nebensächlich wird. Und mich hat die Geschichte beeindruckt, wie jemand auf so ein Ziel so fixiert sein kann. Und im Grunde genommen, wenn wir jetzt zurückkommen auch zu unserem Bericht hier im Lukas, ist das genau das, was auch Jesus, wie auch Jesus drauf war. Es heißt hier im Vers 51, es begab sich aber, als die Zeit erfüllt war, dass er hinweggenommen werden sollte, da wandte er sein Angesicht fest darauf, nach Jerusalem zu wandern. Als die Tage erfüllt waren, das war nicht immer so. Jesus sagt ja von sich selber, im Johannes 5, Vers 19, sagt er, ich versichere euch, der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern er tut nur, was er den Vater tun sieht. Was immer der Vater tut, das tut auch der Sohn. Also Jesus wusste, wenn der Vater ihm zeigt, jetzt ist die Zeit erfüllt, jetzt muss ich nach Jerusalem gehen, dann muss ich losgehen. Und im Johannes 7 steht, und danach zog Jesus in Galiläa umher, Johannes 7, Vers 1 bis 8, denn er wollte nicht in Judäa umherziehen, weil die Juden ihn zu töten versuchten. Es war aber nahe das Fest der Juden herangekommen, nämlich das Laubhüttenfest. Es sprachen nun seine Brüder zu ihm, zieh fort von hier und geh nach Judäa, dass auch deine Jünger deine Werke sehen, die du tust. Denn niemand tut etwas im Verborgenen und sucht dabei selbst öffentlich bekannt zu sein. Wenn du diese Dinge tust, so zeige dich der Welt. Denn auch seine Brüder glaubten nicht an ihn. Da spricht Jesus zu ihnen, meine Zeit ist noch nicht da, eure Zeit aber ist stets bereit. Geht ihr hinauf zu dem Fest, ich aber gehe nicht hinauf zu diesem Fest, denn meine Zeit ist noch nicht erfüllt. Nachdem er dies gesagt hatte, blieb er selbst in Galiläa. Also Jesus hatte einen genauen Plan, wann seine Zeit erfüllt wird. Er wusste, wann der Vater ihm befehlen würde, dann auch nach Jerusalem zu gehen. Und er wusste, bevor die Zeit nicht erfüllt ist, geht er nicht los. Aber jetzt ist es so, wir sind jetzt hier angekommen. Vers 51 heißt es, dass die Zeit eben erfüllt war. Er wusste, jetzt wird er diesen Weg nach Jerusalem antreten. Und da heißt es dann, dass er sein Angesicht eben ganz fest darauf wandte, nach Jerusalem zu gehen. Also Jesus hat auch diese feste Fixierung auf das Ziel hin. Und vielleicht kurz hier auf der Karte, hier oben ist die Region Galiläa, hier. Dazwischen liegt Samarien und unten Judäa, hier mit Jerusalem so in der Mitte von diesem Gebirgszug. Jesus hat bisher in Galiläa gewirkt, er war ja in Nazareth geboren, also auch in Galiläa und hat bisher dort gewirkt. Ich meine, was lag hinter ihm? Hinter ihm lag sein Wirken in Galiläa. Wir lesen im Lukas, oder wir haben das jetzt auch die letzten Wochen und Monate gesehen, dass er durch viele kleine Dörfer kam. Er hat diverse Heilungen vollbracht. Er hat zum Beispiel Aussätzige geheilt, den Gichtbrüchigen. Er hat auch die Bergpredigt gehalten, dort in der Region. Er hat auf dem See Genezareth den Sturm gestillt mit den Jüngern. Er hat 5000 Leute gespeist, eigentlich mit nichts weiter als ein paar Broten und ein paar Fischen. Und Auch die Verklärung, auch die ist dort passiert. Das lag also alles hinter ihm. Und jetzt hat er sich nach vorne gewendet, also auf Jerusalem zu. Und das ist sicherlich nicht nur so ein beiläufiger Satz. In dem Wissen, dass er nach Jerusalem geht, wusste er auch, da werde ich meine Bestimmung finden. Es war also eine Art Wendepunkt, vielleicht der Höhepunkt in seinem Leben, wo er festlegt, wo er die Weichen stellt, wo er gewusst hat, jetzt muss ich mich entscheiden, jetzt muss ich meiner Bestimmung gerecht werden. In Jerusalem hat ihn letzten Endes der Tod erwartet, das Kreuz und der Kampf mit Satan am Kreuz. Vor ihm lag also, im wahrsten Sinne des Wortes, die Reise nach Jerusalem. Sein Einzug nach Jerusalem mit den Palmen und Ölzweigen und so weiter. Wir kennen die Geschichte, wo sie ihn dann unter Jubeln und Jauchzen empfangen haben. Es lag auch das letzte Abendmahl der Jünger vor ihm. Vor ihm lag dann sein Ring im Garten Gethsemane, wo er zu Gott sagt, Vater, wenn es irgendeine Möglichkeit gibt, dann lass doch diesen Kelch an mir vorübergehen, wo er Schweiß und Blut geschwitzt hat. Das war am Fuße des Ölbergs. Und dann später seine Gefangennahme dort auch. Und dann schließlich sein Tod am Kreuz. Aber Gott sei Dank ist es dabei nicht geblieben, sondern auch seine Auferstehung hat sich in Jerusalem ereignet. Auch die Himmelfahrt dann später vom Ölberg wurde er aufgenommen. Und Jerusalem, das muss man einfach wissen, in der Zeit, es war das Zentrum der Juden, vor allem auch das religiöse Zentrum hier, wo der Tempel stand, wo sich das religiöse Leben abgespielt hat. Ich meine, seine Brüder sagen ja zu ihm, was willst du eigentlich noch hier in Galiläa? Du hast jetzt hier viel gewirkt, aber wenn du wirklich was gelten willst, dann musst du nach Jerusalem. Zeig dich doch mal dort. Mach mal da deine Werke öffentlich. Ja. Also es war das religiöse Zentrum der Juden, der damaligen Welt, wenn man so will. Und Jerusalem ganz sicher eine bedeutungsschwangere Stadt, wenn man so will, wenn es das Wort überhaupt gibt. Eine Stadt, die sehr vielschichtig ist und auch noch war. Habe ich ein paar Bilder hier mitgebracht. Links oben ein aktuelles Bild mit Blick auch eben vom Ölberg runter auf die Stadt. Und wer schon mal in Jerusalem war, der kann es sicherlich nachvollziehen. Jerusalem ist eine quirlige Stadt, eine faszinierende Mischung zwischen modern und alt, zwischen verschiedensten Religionen, vom Islam über die katholische Kirche, alle möglichen Leute, die sich da tummeln, natürlich auch die Christen und die orthodoxen Juden vor der Klagemauer. Also eine faszinierende Mischung. Und letzten Endes war das zur damaligen Zeit, da war ja der Herodes, war ja der Statthalter, der hatte diesen Tempel hier unten zur Zeit Jesu extrem nochmal ausgebaut gehabt. Er hat den teilweise vergoldet, er hat da noch diverse Anbauten vorgenommen. Also es war sicherlich auch ein kulturelles Highlight. Jerusalem, eine ganz zentrale Stadt. Die Stadt Davids, David hat sie eingenommen und letzten Endes wird sie auch oft genug die Stadt Gottes genannt. Jerusalem wird auch in der Endzeit eine sehr zentrale Rolle noch spielen. Zum Beispiel sagt der Prophet Zacharia, dass wenn Jesus wiederkommt, dass seine Füße auf dem Ölberg stehen werden in Jerusalem. Selbst heute ist Jerusalem eine umkämpfte Stadt. Wir kennen die ganzen Geschichten. Wir wissen, dass auch der Felsendom, den einige hundert Jahre nach Jesu Tod wurde der ja hier gebaut an dieser Stelle und die praktisch das Wahrzeichen vom Islam ist. Und interessanterweise ist das die Stelle, der Berg Moria, wo der Abraham seinen Isaak auch bereit war zu opfern. Der einzige Sohn, den Abraham mit der Sarah zusammen hatte, der verheißene Sohn, den hat er dort auf diesen Berg nach Moria gebracht und war bereit, ihn zu opfern. Den einzigen Sohn und auch das ein ganz bedeutsames Bild auf Jesus hin. Also Jerusalem, eine Stadt, die sicherlich für die damalige Zeit, für den frommen Juden war das Pflicht, dorthin zu gehen, vor allem beim Laubhüttenfest. Und Jesus weiß jetzt, seine Zeit ist erfüllt, dorthin zu gehen. Er wusste nämlich ganz genau, was ihn erwartete. Es war nicht so, wie jetzt hier bei diesen Bergsteigern, die noch mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit rechnen können, dass sie lebend zurückkommen, sondern Jesus wusste, er geht in den Tod. Er geht nach Golgatha, er geht ans Kreuz. Und das Krasse war vielleicht nicht nur war sicherlich nicht nur sein Tod am Kreuz, vor allem auch die Foltermethoden der Römer damals, für die ja bekannt und berüchtigt waren, sondern ich denke, vor allem auch das absolute Verlassensein von jedermann, sogar von seinem eigenen Vater. Er hat unsere Sünde am Kreuz getragen, war absolut verlassen von Gott und das steht Jesus vor Augen jetzt an dieser Stelle, wenn er sagt, wenn es heißt hier, er wendet sein Angesicht stracks nach Jerusalem und die Zeit war erfüllt. war der entscheidende Wendepunkt, denke ich, in seinem Leben. Und da hat er die Weichen gestellt. Und ich bin froh, dass Jesus sich entschieden hat, diesen Weg zu gehen ans Kreuz nach Jerusalem. Dass er nicht gesagt hat, na, nee, doch nicht. Nicht gekniffen hat. An der Stelle möchte ich einfach an uns auch schon die Frage richten, auf was sind wir eigentlich ausgerichtet? Ist uns das himmlische Ziel klar, unsere Berufung? Ist uns klar, dass die Weltgeschichte, die Heilsgeschichte Gottes auf das Ziel hinsteuert, dass wir in der Endzeit leben und dass es nicht einfach immer nur so weiter vor sich hin plätschert? Denn Jesus war sich da vollkommen bewusst und ist in dem vollkommenen Bewusstsein seinen Weg gegangen und es gab bei ihm auch kein Zögern oder keine Zurückhaltung. Ihm war klar, jetzt ist die Zeit erfüllt. Und auf dem Weg nach Jerusalem musste er durch Samarien durch. Das war für den frommen Juden, für den orthodoxen Juden, war das ein absolutes No-Go, durch Samarien durchzugehen. Die Juden sind lieber einen Weg außenrum gegangen, hier unten zum Beispiel im Jordantal entlang, und haben das gemieden, mit den Samariern in Kontakt zu kommen, weil dieses Volk bei den Juden als unrein galt. Die Samarier waren auch Juden, aber irgendwie nicht so richtige Juden. Zumindest haben das die anderen Juden so gesehen. Die Samarier oder die Samariter, wie es ja in dem Neuen Testament heißt, die waren tief verfeindet mit den Juden. Und es kam daher, dass die sich dort in dieser Region, in diesem Landstrich, mit einem fremden Volk vermischt hatten. Dieses damalige Nordreich wurde von den Assyrern eingenommen, von den Assyrern weggeführt und die Bewohner wurden deportiert. Und die Strategie der Assyrer war es, dass sie dort eigene Leute angesiedelt haben, also Assyrer dorthin geschickt haben, die dann dort gelebt haben. Und als dann später die Juden wieder zurückkehrten aus dem Exil, aus der Gefangenschaft, haben die sich dort natürlich wieder angesiedelt und haben sich vermischt mit dem Volk dort, mit den Assyrern, sind mit denen Ehen eingegangen und haben ein Mischvolk gebildet. Und das war für den frommen Juden unverständlich, zumal ja im Alten Testament überall das ganze Alte Testament, die ganzen fünf Bücher Mose, voll davon sind, dass Jesus davor warnt, sich mit den anderen Völkern zu vermischen. Und deswegen hat der fromme Jude die Samariter absolut gemieden. Obwohl es der kürzere Weg gewesen wäre, ne? Hier mitten durchzugehen nach Jerusalem. Und das ist genau das, was Jesus tut. Jesus geht mitten durch Samarien durch. Und es heißt in Vers 52, und er sandte Boten vor sich her, die gingen hin und kamen in ein Dorf der Samariter, ihm Herberge zu bereiten. Und sie nahmen ihn nicht auf, weil er sein Angesicht gewandt hatte, nach Jerusalem zu wandern. Ich habe mich gefragt, warum eigentlich Jesus vor sich Boten hergeschickt hat. War er nicht manns genug, sich diese Herausforderung zu stellen? Hatte er vielleicht auch ein bisschen Schiss, sich mit diesen Samaritern zu konfrontieren? Ich glaube nicht. Ich glaube, der Grund lag einfach darin, dass das halt schon ein paar Leute waren, die da mit Jesus unterwegs waren. Er hatte die 12 Jünger dabei und dann auch die 70 Jünger, von denen wir ein Kapitel später reden, und vielleicht noch plus X. Also diverse Männer und Frauen, die noch so ihm lose gefolgt sind. Das heißt, er kam da mit über 80 Leuten, kam er da angezogen. Und es ist natürlich klar, wenn du da mit 80 Leuten in irgendein Dorf kommst, dann musst du schon ein bisschen gucken, wo du denen da Herberge bereitest, wo sie übernachten können, wo sie was zum Essen kriegen. Und die Boten liefen eben voraus und sagten, ja, der Jesus kommt und so, 80 Leute hat er dabei, habt ihr was zum Schlafen, was zum Essen, was zum Trinken? Und die Samariter haben ihn nicht aufgenommen. Als sie erfahren haben, dass Jesus sein Angesicht nach Jerusalem gewandt hat, dass seine Bestimmung war, nach Jerusalem zu gehen, dass er fest auf dieses Ziel fixiert war, haben sie gesagt, nee, mit so einem wollen wir nichts zu tun haben. Jesus ist okay, solange du dich so in unser Schema fügst, ja, ist das okay. Aber wenn du vorhast, nach Jerusalem zu gehen, nee, dann brauchst du bei uns gar nicht Halt machen. Und die Samariter, die haben das wirklich ernst gemeint. Die Samariter haben eine eigene Anbetungsstätte geschaffen, hatten einen eigenen Tempel, wo sie angebetet haben, weil sie durften ja nicht mit den Juden anbeten. Und unter den Juden und den Samaritern ist da über Jahre hinweg, Jahrzehnte, Jahrhunderte hinweg ein großer Streit geführt worden, wo der richtige Platz der Anbetung ist. Das sehen wir auch bei dieser Frau am Brunnen, die zu der Jesus kommt, die das ja auch anspricht. Und Jesus ihr dann sagt, ja, es wird eine Zeit kommen, da werden wir in Wahrheit und im Geist anbeten, da spielt der Ort überhaupt gar keine Rolle mehr. Aber als die Samariter eben gehört haben, dass Jesus da entlang kommt und dass er ihr Heiligtum nicht akzeptiert, sich nicht in ihr Schema fügt, da waren sie nicht bereit, ihn aufzunehmen. Da haben sie gesagt, ja gut, dann geh weiter, dann musst du gucken, wo du bleibst. Ja. Und ich finde das hier schon echt einen krassen Hinweis darauf, wie verbohrt die Samariter eigentlich schon waren. Natürlich, sie hatten es bestimmt nicht leicht gehabt in der Vergangenheit. Sie waren von Juden ausgegrenzt worden. Aber sie haben auch ihre eigene Religion geschaffen. Ihr eigenes Verständnis. Die hatten sogar eine eigene Bibel, wenn man so will. Die haben die 5 Bücher Mose etwas umgeschrieben. Die haben dort, wo Jerusalem stand, haben die halt ihren Ort eingesetzt, ihren Tempel eingesetzt. Die hatten schon ein ganz eigenes Verständnis. Und jetzt, wo Jesus kommt und sagt, ich möchte bei euch eigentlich Herberge machen, ich möchte euch die Chance geben, dass ich bei euch bin, sagen sie, nee, Jesus, du bist okay, solange du dich unseren Regeln unterwirfst, solange du dich fügst. Aber das ist nicht Jesus Art. Jesus möchte die erste Stelle haben und so gingen sie weiter. Witzigerweise waren Jakobus und Johannes voller Glauben und sagten dann, Mensch Jesus, also wenn es für dich okay ist, dann lass mir da jetzt Feuer auf den Himmel fallen, dann machen wir die platt. Die haben sich schon gefreut. Und ich bin mir sicher, den Jüngern war das vielleicht gar nicht so unrecht, dass sie nicht in Samarien Halt gemacht haben. Für die war das wahrscheinlich schon Nachfolge extrem, überhaupt nach Samarien zu gehen. Das hätten sie vielleicht nie alleine gemacht. Die haben da sicherlich ganz schön über ihren Schatten springen müssen. Und denen war es vielleicht gar nicht so unrecht, dass sie weitergezogen sind. Das heißt dann, Jesus wandte sich um und wies sie zurecht. Später wurde an der Stelle in einer anderen Überlieferung auch ein Vers noch mit hinzugefügt, wo dann steht, wisst ihr nicht, sagt Jesus, welches Geistes Kinder ihr seid? Der Menschensohn ist nicht gekommen, das Leben der Menschen zu vernichten, sondern zu erhalten. Und sie gingen in ein anderes Dorf. Eigentlich tragisch, eigentlich wirklich tragisch. Die Samariter haben ihn an der Stelle abgelehnt, haben es abgelehnt, mit ihm Kontakt zu haben, vielleicht mit ihm wertvolle Stunden, wertvolle Tage zu verbringen und haben ihn einfach rausgejagt. Und dennoch war Jesus klar, hier war die Zeit nicht erfüllt für ein Gericht, hier war noch Gnadenzeit angesagt. Jesus wusste ganz genau, die werden wir jetzt nicht platt machen, die haben noch Gnadenzeit. Und dann sind sie auf dem Weg und wir lesen im Vers 57, als sie auf dem Wege waren, sprach einer zu ihm, ich will dir folgen, wo du hingehst. Und Jesus sprach zu ihm, die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester, aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Ich finde das eigentlich gigantisch. Ja? Da hat einer von außen gesehen, hey, da kommt der Jesus, dem will ich nachfolgen. Und sagt, Mensch Jesus, ich möchte dir nachfolgen. Ich bringe dir mein Leben, ich folge dir nach. Und Jesus sagt ihm auf Deutsch, gib dem zu verstehen, bist du dir eigentlich sicher? Weißt du eigentlich, was du da sagst? Hast du die Kosten kalkuliert? Weißt du, was das bedeutet, mir nachzufolgen? Die Füchse haben Gruben, die Vögel haben Nester, aber ich habe keinen Platz, wo ich mein Haupt hinlegen kann. Und ich muss ganz ehrlich sagen, an dieser Stelle fühle ich mich da auch mit mir selbst konfrontiert. Wir singen so oft in unseren Worship-Liedern so fromm dahin, ich gebe dir mein Leben, ich lege mein Leben vor dich hin, ich bin bereit, alles für dich zu tun. Aber sind wir wirklich uns bewusst, was wir da meinen? Können wir eigentlich das überhaupt? Ist unser Herz wirklich bereit, alles Jesus hinzulegen, alles aufzugeben? Und Jesus hat hier diesen Jünger, der sein Jünger sein wolle, diesen Menschen hat er konfrontiert. Konfrontiert vielleicht mit den eigenen Abgründen seines Herzens, dass er vielleicht gar nicht so hingegeben ist, wie er gemeint hat. Und ehrlich gesagt, so ist es zumindest bei mir oft, muss ich ehrlich zugeben, ist es vielleicht so, dass wir diese Lieder singen, weil es unser Musikstil ist, vielleicht weil wir dabei so ein gutes Worship-Gefühl haben mit Gänsehautfaktor, aber begreifen wir wirklich, was wir da singen? In einem alten Lied von dem Gerhard Terstegen, das hat er 1729 geschrieben, das Lied heißt Gott ist gegenwärtig, vielleicht kennen es ein paar von euch, in der dritten Strophe heißt es da, wir entsagen willig allen Eitelkeiten, aller Erdenlust und Freuden, da liegt unser Wille, Seele, Leib und Leben, dir zum Eigentum ergeben. Du allein sollst es sein, unser Gott und Herr, dir gebührt die Ehre. Und ganz ehrlich, ich kann eigentlich diesen dritten Vers nicht guten Gewissens mitsingen, weil ich mein Herz kenne, weil ich weiß, dass ich das vielleicht nur so mitsingen würde. Ich denke, das aus ganzem Herzen zu singen, da gehört schon echt viel dazu. Vielleicht ist es sogar gar nicht eigentlich nicht unsere natürliche Natur, sowas überhaupt zu sagen. Ich finde es schon sehr krass, alles Gott hinzulegen und da einfach an der Stelle an dich die Frage, würdest du für dich die Hand ins Feuer legen? Würdest du auf dich wetten, wenn es eng auf eng kommt, wenn es wirklich zur Sache geht? Und ich denke da so an diesen Petrus, der ja auch Jesus gesagt hat, Mensch Jesus, also ich bin dir bereit, bis in den Tod zu folgen, ist überhaupt kein Problem für mich. Überhaupt kein Problem. Und Jesus ihm dann sagt, Petrus, bist du dir eigentlich sicher? Kannst du diesen Kelch trinken, den ich trinke? Kannst du das? Und Petrus war da schnell dabei, ja zu sagen. Und ich bin mir auch sicher, er hat es ehrlich gemeint. Ich glaube auch, dass wir unsere Worship-Lieder ehrlich meinen. Versteht mich da nicht falsch. Ich denke, dass wir das Gott gegenüber aufrichtig meinen. Aber auch Paulus wurde da mit seinem eigenen Herz konfrontiert, mit dem Abgrund seines Herzens, wo Jesus ihn dahin geführt hat, dass er erkennen musste, Mensch, wenn es hart auf hart kommt, ich kann mich auf mich selber nicht verlassen. Ich kann Jesus nichts bringen. Ich kann Gott nichts bringen. Letzten Endes war es für ihn heilsam. Heilsam, das zu erkennen, dass er ein Mensch ist, der, wie der Paulus sagt, wo der Geist willig ist, das Fleisch aber schwach ist. Und das ist einfach die Situation, in der auch wir, denke ich, stehen, in der auch wir leben. Und im Prinzip sagt Jesus diesem Jünger hier nichts anderes, als dass er ihm die Kosten klar macht, die die Nachfolge mit sich bringt. Ähnlich wie der Bergsteiger, der sich vorher hinsetzt und eigentlich knallhart kalkulieren muss, Mensch, einer von fünf, oder jeder Fünfte, so rum gesagt, kommt nicht zurück. Kommt nicht zurück. In Lukas 14, Vers 28, da sagt Jesus, denn wer ist unter euch, der einen Turm bauen will und setzt sich nicht zuvor hin und überschlägt die Kosten, ob er genug habe, um es auszuführen? Und bin mir hundertprozentig sicher, Jesus nachzufolgen ist das beste Leben, was wir wählen können, aber es ist sicherlich nicht immer das Einfachste. Und ich glaube, dass Jesus uns immer wieder auch konfrontiert. Jesus will eben nicht an irgendeiner Stelle in unserem Leben stehen. Er will eben die erste Priorität sein. Und ich weiß, wir sagen das so leicht und wir können das leicht bekennen, leicht vor anderen vielleicht auch sagen, aber das wirklich umzusetzen, zu leben in jedem Lebensbereich, das ist also wirklich eine große Herausforderung, so wie es im Lukas 9, 23 steht, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Und darum geht es, das Leben unter das Kreuz zu stellen, das Leben, das eigene Leben ein Stück weit zu kreuzigen. Das hört sich hart an. Wir werden jetzt noch weitere Verse auch lesen, wo das Jesus im Grunde genommen so auch bestätigt. Und dennoch glaube ich, dass das ein Leben ist, was sich auch lohnt, was das beste Leben ist, ein Leben in der Fülle ist, was wir leben können. Vers 58 geht es dann weiter, oder 59, da ist es dann andersrum, da sieht Jesus einen irgendwie unterwegs und vielleicht, um es dem Ersten zu demonstrieren, ich weiß es nicht, jedenfalls spricht er einen anderen an und sagt, hey, folge du mir nach. Und der sagt so auf gut Deutsch, ja, klar, ich komme mit, aber ich würde gern erst noch meinen Vater begraben. Und Jesus sagt dann zu ihm, und das ist auch schon knallhart, lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. An der Stelle könnte man sicherlich den Eindruck gewinnen, dass Jesus ein harter Herr ist, dass er uns nicht mal erlaubt, von unserer Familie Abschied zu nehmen, nicht mal erlaubt, ein Begräbnis durchzuführen. Aber Jesus fordert eben die erste Priorität. Ich sage da gleich noch was dazu. Man muss vielleicht wissen, dass zu der Zeit die Familienverpflichtungen ja extrem hoch waren. Nicht so wie bei uns heute, wo wir doch relativ losgelöst in unseren Familien auch leben können. Sondern damals war insbesondere auch an Beerdigungen wurden ganz hohe gesellschaftliche Anforderungen gestellt. Es war ja so, dass immerhin derjenige, dessen Vater oder Mutter gestorben war, ja der Erbe war. Der Sohn oder die Tochter. Meistens der Sohn, ja. Der dann das alles geerbt hat. Und deswegen wurde erwartet, dass die Beerdigung ordentlich ausgeführt wurde. Ich meine, wir kennen das aus der Geschichte, wie Jesus beerdigt wurde, der ja einbalsamiert wurde, mit Tüchern umwickelt wurde und in ein tolles ausgegrabenes Grab, da Steingrab reingelegt wurde. Alles Dinge, die ja einen Haufen Geld kosten. Und die Beerdigung war auch nicht einfach an einem Tag erledigt, wie bei uns heute, sondern es hat sich über Wochen oder über Tage, meistens über eine ganze Woche gezogen. Also Beerdigungen waren damals, hatten einen Schwerpunkt und waren eine hohe gesellschaftliche Verpflichtung. Und vielleicht könnte man hier, ich interpretiere jetzt ein bisschen, auch reinlegen, dass er sagt, Mensch, ich möchte erst mal meinen Vater beerdigen, weil dann kriege ich nämlich das Erbe in Klammer. Ja, und dann bin ich finanziell ausgestattet, ja, dann kann ich da schon nachfolgen, dann habe ich kein Problem mehr damit. Aber Jesus möchte eben vor unserer persönlichen Sicherheit stehen. Jesus will an der ersten Stelle stehen. Und weiter geht's dann mit einem anderen im Vers 61, der dann auch zu Jesus kommt und sagt, Herr, ich will dir nachfolgen, aber erlaube mir zuvor, dass ich Abschied nehme von denen, die in meinem Haus sind. Jesus spricht dann zu ihm, wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Und das ist genau der Punkt. Ich kann nicht nach vorne gehen, meine Hand an den Flug legen und gleichzeitig zurückgucken. Das funktioniert nicht. Ich werde Schlangenlinien machen. Sondern der Blick nach vorne, straight nach vorne, die Hand an den Flug und vorwärts geht's. Mir fällt dazu diese Parallelstelle ein aus dem 1. Könige 19, für den, der es mitlesen will, Vers 19 bis 21. Eine ganz ähnliche Situation eigentlich. Da ist es so, dass der Elia seinen Nachfolger, nämlich den Elisa, beruft. Da steht 1. Könige 19, Vers 19. Und Elia ging von dort weg und fand Elisa, den Sohn Schaphats, als er pflügte. Und er ging zu ihm hin und warf seinen Mantel über ihn. Und er, also Elisa, verließ die Rinder und lief Elia nach und sprach: Lass mich meinen Vater und meine Mutter küssen, dann will ich dir nachfolgen. Er, Elia, also sprach zu ihm: Wohlan, kehre um, aber bedenke, was ich dir getan habe. Und Elisa wandte sich von ihm weg und nahm ein Joch Rinder und opferte es. Und mit den Jochen der Rinder kochte er das Fleisch und gab es den Leuten, dass sie aßen. Und er machte sich auf und folgte Elia nach und diente ihm. Auch hier eine ganz interessante Situation. Jesus vergleicht es ja hier mit diesem Pflug, wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Und hier finden wir Elisa vor bei der Arbeit. Er war dabei, das Feld zu pflügen, er war dabei, seinen Lebensunterhalt zu verdienen, er war dabei, sein eben geordnetes Leben auszuführen. Und dann kommt eben dieser Elia vorbei und wirft diesen Prophetenmantel über ihn. Und das war eigentlich für den Elisa keine Anfrage, ja, würdest du nicht vielleicht meinen Nachfolger machen, sondern es war im Grunde genommen eine Berufung. Es war eine Berufung und Elisa ist dieser Berufung auch nachgekommen. Aber auch er geht hin zum Elia und sagt: Mensch, Elia, ich bin bereit, dir zu folgen, aber ich würde mich doch gerne noch verabschieden. Und was er macht, finde ich sehr, sehr bedeutsam. Er geht hin, nimmt das Joch, also dieses Ding, mit dem er das Feld gepflügt hat, im Prinzip sein Arbeitsmittel, und er nimmt dieses Rind oder seine Rinder, schlachtet die, bringt also ein Opfer dar. Das heißt sozusagen, er nimmt seinen Traktor auseinander, macht den kaputt, opfert den. Also das, mit dem er seinen Lebensunterhalt eigentlich verdient hat, was seine Arbeitsmittel waren, was für ihn existenziell war, das opfert er und brennt dann eben auf dem Holz von diesem Joch, kocht er die Rinder, das Fleisch und gibt es den Leuten, also wahrscheinlich seiner Familie und seinen Freunden, und sie aßen zusammen. Und ich bin mir sicher, er hat an der Stelle denen wahrscheinlich erklärt, dass jetzt der entscheidende Wendepunkt in seinem Leben gekommen ist, dass er ab jetzt sein Angesicht, seine Bestimmung eben darin liegt, seiner Berufung zu folgen. Hat sich vielleicht verabschiedet, nicht unbedingt für immer, vielleicht ist er auch nochmal zurückgekommen, aber er hat ihnen zumindest klar gemacht in der Familie: Hört mal zu, ab jetzt beginnt ein neues Leben für mich. Ich habe diese Berufung angenommen, und interessant ist auch, er verbrennt da sein Joch und schlachtet seine Rinder. Im übertragenen Sinne, er hat keinen Plan B. Er kommt nicht mehr zurück. Er weiß, er verbrennt sein altes Leben sozusagen, er bringt seine Arbeitsmittel, verbrennt er und schlachtet die Rinder und drückt damit aus: Hey, ich komme nicht mehr zurück zu meinem alten Leben. Ich werde ab jetzt dem Elia nachfolgen, werde Prophetenschüler werden. Und ich denke, da gibt es viele Stellen, wo Jesus uns auffordert oder die Bibel uns auffordert, eben nicht auf unser altes Leben zurückzuschauen. Zum Beispiel Israel. Israel, als die aus Ägypten ausgezogen waren, aus der Sklaverei, aus der Knechtschaft, die haben ja krasse Wunder erlebt. Ich meine, die sind ja da mit diesen 10 Plagen ausgezogen, haben Gott also hautnah erlebt, haben erlebt, wie über einen längeren Zeitraum dann die Ägypter sie endlich haben ziehen lassen und sind dann durch die Wüste gewandert, kamen an das Rote Meer, was sich absolut beeindruckend vor ihnen geteilt hat, die Ägypter unter sich begraben hat. Und sie gehen weiter in der Wüste, ziehen da rum und was kommt? Ich meine, die Stimmung schlägt um, sie fangen an zu murren, weil sie nichts Gescheites zum Essen hatten. Und an dem Punkt blicken sie zurück und sie sagen: Ach Mensch, wären wir doch bloß in Ägypten geblieben. So schlecht war es da eigentlich gar nicht. Okay, ein bisschen Sklaverei, aber ist ja eigentlich halb so wild. Wir hatten wenigstens Fleisch zu essen dort. Auch die gucken zurück und sehen sich zurück in ihr altes Leben. Und es ist die Stelle, wo Gott so zornig wird auf sein Volk und es auch als halsstarriges Volk bezeichnet, als ein Volk, was es nicht blickt nach vorne zu gehen. Oder auch der Lot, seine Frau, die ja aus Sodom und Gomorra gerettet wurden, die ja von Engeln eskortiert wurden. Der Abraham hat die frei gehandelt, hat ja mit Gott gehandelt und hat im Grunde genommen gesagt, hey, rette den Lot und seine Frau. Und die werden raus eskortiert von Engeln. Und die sagen dem Lot und seiner Frau, wenn wir jetzt da rausgehen, Gott wird diese Stadt mit Feuer vom Himmel verderben, wird das Gericht über sie bringen, geht stracks nach vorne, lasst das alte Leben hinter euch und guckt euch ja nicht um. Und die Frau von Lot, wir kennen die Geschichte, die hat sich umgeschaut, sich zurückgedreht und ist zur Salzsäule erstarrt. Vielleicht, das ist natürlich jetzt auch eine Interpretation, hat sie sehnsüchtig auf ihr altes Leben geschaut. Ich weiß es nicht, vielleicht hat sie sich da wohlgefühlt, vielleicht hatte sie ein schönes Haus gehabt, vielleicht einen schönen Vorgarten und gute soziale Kontakte und eine klasse Stadt. Ich weiß es nicht, vielleicht hat sie sich nach ihrem alten Leben zurückgesehnt. Aber wir sehen hier, wer seine Hand an den Pflug legt, also wer eigentlich vorwärts gehen will, wer eigentlich den Acker bearbeiten will und gleichzeitig wer zurückguckt, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. So krass das klingen mag, aber so hat Jesus hier diese Leute, die ihm begegnet sind unterwegs, so hat er die konfrontiert. Und ich finde auch an der Stelle interessant, dass zwei Leute auf Jesus zukommen von drei, die sagen, Mensch Jesus, ich will dir nachfolgen, ich bring dir mein Leben, ich leg dir mein Leben hin. Und Jesus konfrontiert sie und sagt, bist du dir sicher, was du da sagst? Weißt du eigentlich, was du da sagst? Hast du die Kosten kalkuliert? Bist du dir im Klaren, was das bedeutet? Und es ist auch echt die Frage, die ich mir auch in der Vorbereitung stellen musste. Was steht bei mir an der ersten Stelle? Bin ich wirklich bereit, koste es, was es wolle, Jesus nachzufolgen? Bin ich vollkommen wie so ein Bergsteiger, wie so ein Extrembergsteiger auf das Ziel fixiert? Kann ich das sagen? Oder singen wir diese Lieder, und versteht mich nicht falsch, ich habe nichts gegen diese Lieder, oder singen wir diese Lieder einfach nur so mit, weil man die halt so singt. Ich bin an der Stelle so dankbar, dass der Paulus ehrlich war und dass Paulus, der Mann, der ja viel bewegt hat, der Missionsreisen genommen hat, der viele Briefe geschrieben hat, der also ein Mann war, der was bewegt hat, dass es dem ganz ähnlich ging. In Philipper 3 steht, Philipper 3, Vers 13 bis 14, meine Brüder, ich schätze mich selbst nicht so ein, dass ich's ergriffen habe. Eins aber sage ich, vergesse, was da hinten liegt und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist und jage nach dem vorgestreckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Jesus Christus. Und ein Stück weit muss ich ehrlich sagen, ich bin Paulus da dankbar, dass er so ehrlich war an der Stelle, dass er auch sagt, Mensch Leute, wisst ihr was, ich hab's auch nicht drauf. Ich schätze mich selber nicht so ein, dass ich das alles schon ergriffen hätte. Aber eins mache ich, und darauf kommt's an, ich strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Ich habe jeden Tag die neue Chance, mich auf mein Ziel zu konzentrieren, mich auf mein Ziel zu fixieren. Und ich jage dem nach. Ich lasse nicht locker, bis ich das erreicht habe, ich jage diesem Ziel nach. Und genauso ging es Jesus auch. Er war also in Samarien, er hat sich befunden, nach Jerusalem zu gehen. Er wusste, was ihn erwartet hat und er ist straight forwards gegangen. Er hat wirklich diesen Weg gewagt und hat nicht aufgegeben. Und ich möchte einfach jetzt das Ganze auch noch ein bisschen auf ein paar praktische Lebensbereiche übertragen. Ich meine, nicht jeder ist berufen, gleich seinen ganzen Beruf an den Nagel zu hängen. Das will ich damit gar nicht sagen. Aber ich glaube einfach, Jesus will an der ersten Stelle stehen. Nehmen wir mal unseren Besitz oder unser Geld. Kannst du sagen, dass du das Gott 100% zur Verfügung stellst? Bist du bereit, das Gott zu geben? Vielleicht deine Wohnung, dein Haus zu öffnen für andere? Vielleicht dein Geld für Jesus einzusetzen, wie auch immer? Oder deine Zeit? Wofür setzt du deine Zeit ein? Fragst du dich, wo du dich für Jesus engagieren kannst? Oder bist du eigentlich darauf bedacht, dass du deine Zeit für dich verbringst, für deine Hobbys, für deine Freizeit vielleicht? Ich denke auch an unsere Begabungen, an unsere Energie. Wo setzen wir die ein? Gott hat dich begabt, Gott hat uns alle begabt, jedem hat er etwas mit in die Wiege gelegt, sozusagen. Wo setzen wir das ein? Sind wir bereit, das für Gott einzusetzen, das vielleicht zu opfern, vielleicht das eine oder andere echt zu opfern für Gott, hinter uns zu lassen. Auch in unseren Familien, vielleicht in den Beziehungen, in deinen Freundschaften. Nimmt Jesus hier die Priorität ein? Auch in unseren Handlungen. Jesus fordert uns an vielen Stellen zu krassen Dingen auf. Liebe deine Feinde, zum Beispiel. Oder sei barmherzig, gerade mit denen du es eigentlich nicht kannst. Oder im Jakobusbrief steht, wir sollen unsere Zunge im Zaum halten. Alles Dinge, wo Jesus an der ersten Stelle stehen will, eben in unserem Handeln, auch in unseren Gedanken natürlich, mit dem, was wir vielleicht auch mit unseren Augen anfangen. Ich denke, wir sind heute so erfüllt von so viel Werbung, so vielen Dingen, die wir sehen, von so vielen schrecklichen Dingen auch. Von was lassen wir uns prägen? Was ist es, was uns prägt? Prägen uns vielleicht zweifelhafte Bilder, Internetseiten, Filme oder sonst etwas? Oder von was lassen wir uns belichten? Und ich will damit nicht sagen, sage ich ausdrücklich dazu, dass alles schlecht ist. Nicht jeder Film ist schlecht und Jesus sagt auch nichts an der Stelle dagegen, dass wir mal für uns was machen dürfen und dass wir auch mal Spaß haben dürfen im Leben. Ich glaube, es geht darum, wo liegt unsere Priorität? Von was lassen wir uns im Leben belichten? Ich möchte heute Abend einfach dich ermutigen und ich sage das auch zu mir selber, ich muss mich da ganz neu auch selber mit runterstellen, dass wir Jesus heute und jetzt nachfolgen sollen, nicht später. Wie dieser Mann, der sagt, ich möchte erstmal diese Begräbniszeremonie abhalten und ich muss mich doch groß verabschieden und so weiter. Jesus ist sicherlich kein harter Meister. Ich glaube einfach, dass Jesus hier die Leute konfrontiert hat mit ihrem eigenen Herz. Und so konfrontiert uns auch Jesus heute Abend mit unserem Herz, mit unseren Abgründen, die wir vielleicht haben. Und lass dich davon Jesus verändern, lass dich da mitnehmen auf die Reise. Und es ist nicht so, dass Jesus ein harter Herr wäre, dass er ein Meister ist, der oder ein jemand ist, der nur Schlechtes für uns hat und der, wo wir jetzt alles aufgeben müssen, alles ganz schlimm wird. Nee, das ist sicherlich nicht der Fall. Wir lesen das im Psalm 23, da lesen wir davon, dass Jesus oder dass Gott der gute Hirte ist. Und das möchte ich mit euch jetzt einfach auch zum Schluss lesen noch. Psalm Davids. Und wir wissen von David, er war ja auch auf der Flucht, hat Schweres durchlebt, war jahrelang vom Saul auf der Flucht, obwohl er schon berufen war. Er hat sich in Höhlen versteckt, er hat irgendwo draußen geschlafen, er hat gekämpft mit irgendwelchen Leuten. Und er sagt dennoch, am Schluss sagt er, bei all dem Schwierigen, was ich durchlebt habe, bleibe ich immer an meinem Gott dran. Ich werde ihm folgen, wohin er mich auch bringt. Und er kann schreiben im Psalm 23, voller Überzeugung, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Und ich denke, das kann für uns einfach auch heute Abend die Aufforderung sein, Jesus ganz nachzufolgen, die Prioritäten im Leben richtig zu setzen. Und ihr werdet sehen, ihr werdet es erleben, dass Jesus ein guter Hirte ist, wo es uns an nichts mangelt. Jesus wird uns zum frischen Wasser führen, auch wenn das Leben nicht immer leicht ist. Das Leben mit Jesus ist bestimmt nicht das Leichteste, aber es ist das Beste. Und David hat es auch erlebt. Er schreibt es hier im Vers 5, selbst im Angesicht seiner Feinde hat Gott ihm noch einen vollen Tisch geschenkt und hat sein Haupt mit Öl gesalbt und ihm voll eingeschenkt. Gott ist so, dass wenn wir mit ihm ganz gehen, dann stellt er sich auch ganz zu uns. Er wird uns nicht fallen lassen. Und das ist das, was mir einfach so neu wichtig geworden ist an der Stelle. Jesus nachzufolgen bedeutet auch Opfer. Aber es bedeutet auch, dass wir uns den besten Hirten anvertrauen, den wir uns überhaupt anvertrauen können. Amen.